Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Jeden ersten Dienstag im Monat, 22 Uhr. Hallo und guten Abend, sagt Jens Kirsten. Heute Abend sind bei mir zu Gast im Studio Rüdiger Haufe und Holm Kirsten, mit denen ich über ihr Buch Macht aus dem Staat Gurkensalat und das Lebensgefühl einer unangepassten Jugend sprechen werde, das sich bis heute in der deutschsprachigen Literatur spiegelt. Holm ist mein 2 Jahre älterer Bruder. Mit Rüdiger Haufe verbindet uns beide seit unserer Jugend eine enge Freundschaft. Sie beide spielten im Gegensatz zu mir in verschiedenen Bands. Uns verbinden zahlreiche gemeinsame Konzerterlebnisse. Musik, die wir gerne hören und natürlich jede Menge Literatur. Über die, die außerhalb Deutschlands erschienen ist, müssten wir einen Extraabend veranstalten. Ich möchte heute keine langen Lebensläufe verlesen, sondern nur erwähnen, dass Rüdiger Haufe bei der Klassikstiftung Weimar im Bereich der Provenienzforschung arbeitet und mein Bruder Sammlungsleiter der Gedenkstätte Buchenwald ist. Nach wie vor existiert seine Band Timo und sein Trupp, die hin und wieder hier in Weimar und anderswo auftritt. Aber ehe wir uns in nostalgischer Rückblende verlieren, zurück zum Buch und zu unserem Thema. Im August 2011 erschien Macht aus dem Staat Gurkensalat, das ihr gemeinsam mit Ulrich Jatke, Jörn Luther und Thomas Onnisseit geschrieben habt. 2019 erschien eine Taschenbuchausgabe des inzwischen vergriffenen Hardcovers. Aber vielleicht sagt er erstmal kurz Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Das Erscheinen des Buches ist inzwischen 9 Jahre her. Wir möchten heute, im 30. Jahr der Wiedervereinigung, das Buch nicht erneut vorstellen. Das ist ja hier in Weimar ausführlich geschehen, im Lichthauskino. Sondern vielmehr der Frage nach diesem Lebensgefühl der unangepassten Jugend nachgehen. Doch bevor wir das etwas ausführlicher tun und auch über andere Bücher, andere Autorinnen und Autoren sprechen, die in jüngerer Zeit einschlägige Publikationen vorgelegt haben, möchte ich mit euch doch noch mal gern über das Entstehen des Buches sprechen. Was hat euch eigentlich angetrieben, das Buch zu schreiben?
Ja, das wäre auch ein abendfüllendes Thema. Ich versuche es in Kürze zu machen. Ich bin ja nur einer der 4 Autoren. Uns hat erstmal, wir sind ja jetzt keine Literaten per se. Ich habe mich eher mit wissenschaftlichen Texten beschäftigt und die anderen haben eher nicht geschrieben. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass wir doch eine ganze Menge zu erzählen haben, nachdem wir uns nach 20 Jahren oder 20 Jahre nach unserer Haftentlassung das erste Mal wieder gesehen haben. Also so richtig. Und dabei haben wir festgestellt, dass dass unsere Erfahrungen sich in der literarischen Landschaft, dass wir uns da nicht wiederfinden, sagen wir es mal so. Dass es da im Grunde genommen eher die DDR beweihräuchernde Literatur gab oder aber DDR-Geschichte aus so einer ganz grässlichen Opferperspektive, und das ist alles nicht unseres gewesen. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir setzen uns mal ran und probieren mal, ob wir das hinkriegen. Und das ist dann ein ziemlich langer Prozess gewesen, das hat am Ende von 2004 bis 2011 gedauert. Aber das hatte auch was damit zu tun, dass wir 4 Autoren waren und uns bei vielen Dingen erstmal nicht einig waren und so weiter und so weiter.
Ja, ich wollte dazu gerade noch mal was fragen. Du hast es schon angerissen, dass es ein längerer Entstehungsprozess war. Rüdiger, du hast ja da eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Du hast jetzt nicht nur das Buch herausgegeben im klassischen Sinn, wie man vielleicht eine Anthologie herausgibt, also vorliegende Texte, du kompilierst, sondern du hast ja mit allen Autoren, die ja nicht alle wirklich Profis waren, und die dann doch, ich denke da an einige einzelne Geschichten, ohne Namen zu nennen, die am Anfang doch gar nicht so brillant waren und mich dann sehr verblüfft haben, nachdem sie einige Überarbeitungen erfahren hatten. Also es war wirklich ein längerer Prozess. Du hast sicher auch die Leute motiviert, an bestimmten Themenkomplexen zu arbeiten. Das klingt jetzt sehr wissenschaftlich, aber es ist nicht so gemeint.
Ja, wenn es nicht so gemeint ist, antworte ich auch nicht wissenschaftlich. Also für mich war es so, irgendwann hat mir Holm davon erzählt, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit befassen, mit dem, was ihnen in den 80er Jahren passiert ist, mit ihrer Inhaftierung infolge einer Graffiti-Aktion, die ich selber noch sozusagen als Jugendlicher mitbekommen hatte, als befreundet irgendwie. Und Holm sagte mir, wir haben da ein Projekt. Und das fand ich total spannend. Und er fragte mich, willst du es dir mal angucken? Ja, wir könnten irgendwie jemanden gebrauchen, der ein bisschen steuernd eingreift. Da habe ich die ersten Texte zu lesen bekommen und dachte, ey, da wird was erzählt, wovon ich auch finde, dass es unbedingt erzählt werden muss und dass das fehlt. Sowohl in der Erinnerungsliteratur als auch irgendwie generell in der literarischen Landschaft und natürlich auch in den Erzählungen über unsere Stadt, über Weimar. Mir ging es wie Holm, ich fühlte mich nicht repräsentiert in vielem, was über die DDR erzählt und geschrieben wurde. Und ich fand das einen guten Anlass, sich damit mal intensiver auseinanderzusetzen, sich selbst zu befragen, natürlich auch irgendwie die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten und dem Ganzen aber eben auch, das war meine Überlegung dabei, wir müssen das in eine gute Form bringen, dass es einfach als Buch bestehen kann. Ja. Und das war dann wiederum auch ein längerer Prozess. Ja. Ich habe das versucht zu steuern, wir haben an den Texten gearbeitet, auch an die Erinnerungen geprüft, befragt, was erzählen wir da eigentlich, wie authentisch ist das, also welchen Grad erreichen wir, wo wollen wir uns auch gegebenenfalls Freiheiten nehmen. Wir sind dann zu einem sehr authentischen Text aus meiner Sicht gekommen. Ja, und meine Aufgabe war halt, das ein bisschen zu steuern, die Texte zu bearbeiten, so dass die einzelnen Stimmen zwar erhalten bleiben, aber dass man dass es zu einem Lesererlebnis wird, ja, und nicht nur einfach zu einer Selbstreflexion. Ja, und dann ging es natürlich um die Frage, wie findet man einen Verlag und ähnliches, so die typischen Herausgebertätigkeiten dann im weiteren Sinne.
Also, du stellst ja da sicher dein Licht nicht unter den Scheffel, aber so ein bisschen ist vielleicht untertrieben, denn es ist wirklich ein Leseerlebnis und es ist nicht aus einem Guss, es sind ja verschiedene Stimmen, die spürt man auch beim Lesen, aber es ist nicht so, dass das sehr heterogen ist. Also es ist schon ein Buch, was man durchgängig lesen kann und man merkt da keine starken Brüche. Natürlich, es sind einzelne Abschnitte, ganz klar. Es ist ja auch kein Roman, ganz klar. Aber jeder intelligente Leser kann sich ja auch in einem guten Roman, wo mehrere Protagonisten vorhanden sind, diese verschiedenen Perspektiven zusammensetzen. Und das macht man ja beim Lesen dann automatisch. Und von daher ist das wirklich eindrucksvoll. Denn wenn ich mir so die literarische Landschaft angucke in Thüringen und hätte jetzt vier Autoren und die sollten zusammen ein Buch schreiben, da wären doch sehr unterschiedliche Stimmen. Und das wäre nicht so ohne weiteres möglich.
Ja, noch dazu, wenn man so unterschiedliche Autoren hat. Aber das war der Plan.
Was soll denn das heißen?
da kannst du noch was dazu sagen. Also das war der Plan. Wenn es gelungen ist, freut es alle, muss man ganz klar sagen. Wir haben eine gute Resonanz bekommen. Es hat funktioniert. Ja, aber es war tatsächlich ein längerer Arbeitsprozess. Also wir haben, ich glaube, Holm, du hast mir das erste Mal 2007 davon erzählt, glaube ich. Hast du mir die ersten Texte gezeigt? 2007 oder 2008?
So spät?
Ja.
Echt so spät?
Das war.
Wir haben eine ziemlich lange Zeit im eigenen Saft geschmort. Und es gab für uns so ein Schlüsselerlebnis. Wir haben am Anfang... Wir haben irgendwann gesagt, wir machen das. Eigentlich sollte da noch eine an der Sprühaktion, über die wir jetzt hier gar nicht groß geredet haben, das müssen wir vielleicht auch nicht, Beteiligte, die hatte uns einen kurzen Text geliefert und den fanden wir alle total geil und haben gesagt, Mensch, mach mehr. Und die hat dann aber einen Rückzieher gemacht und am Ende sind wir bei vier Leuten geblieben. Und wir haben uns am Anfang so gegenseitig ein bisschen die Taschen vollgehauen. Das ist so ein Anfängerfehler, würde ich jetzt mal sagen. Jedenfalls in unserem Fall ist das ein Anfängerfehler gewesen. Und von einem der Mitautoren kam ganz lange nichts. Und dann kam ein Text von ihm, der hat uns alle komplett von Socken gehauen. Und wir haben unser Zeug genommen und haben das ganz verschämt in die Mülltonne geschmissen, haben gesagt, nix da, wir fangen nochmal ganz von vorn an. Und lassen die Hosen bis zum Knöchel runter und versuchen, das ist immer so ein hehres Wort, wir versuchen so wahrhaftig, es nur irgend geht zu schreiben. Und keine Heldengeschichten zu schreiben und niemand die Taschen voll zu hauen, sondern wirklich das zu erzählen, was war. Es sind ja im Grunde genommen eigentlich keine frei erfundenen Geschichten, sondern das sind ja alles erlebte Geschichten gewesen. Und natürlich hat man da in Einzelfällen, jeder Autor hat das Recht, die sozusagen entsprechend ein bisschen auszustaffieren. Aber in der Sache selbst haben wir die alle so erlebt.
Also ich habe wirklich sehr auf bei der Bearbeitung dann auf Authentizität geachtet, vieles hinterfragt. Das war mir sehr wichtig. Wie gesagt, wir wollen ja gar nicht so unbedingt über das Buch reden und über die Einzelheiten, sondern vielleicht auch über den Anlass. Ein Punkt war eben ein Lebensgefühl, das wir alle noch spürten, zum Ausdruck zu bringen, ja, in literarischer Form. Ein Lebensgefühl, das uns in den 80er Jahren stark begleitet hat und vielleicht noch heute begleitet. Und ein ganz wichtiger Punkt, grundlegend für unser Lebensgefühl, war natürlich immer auch Musik. Und vielleicht hören wir erstmal was.
Ja, das ist ein gutes Stichwort und dann reden wir nochmal über die dokumentarische Literatur.
Gute Idee.
Wir verzichten an dieser Stelle auf das Abspielen des Titels, sparen die GEMA-Gebühren, die dann Schriftstellern zugutekommen. Ja, das waren Tonsteine Scherben aus dem Jahr 1972. Übrigens ist die Schwester von Kai Sichtermann, die Schriftstellerin Barbara Sichtermann, eine gebürtige Thüringerin. Aber um die geht's heute nicht. Wir versprechen, auch etwas modernere Musik zu spielen, also eher aus den 80er Jahren.
Wenn das Anschluss modern ist, ja, für uns.
Ja, im Verhältnis zu 1972.
Ja. Ich glaube übrigens immer noch dran, dass die letzte Schlacht zu gewinnen ist.
Ja, ich habe da manchmal leise Zweifel, aber das hätte ich dich jetzt auch fragen wollen.
Ja.
Du glaubst wirklich noch daran?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Okay, schauen wir mal, ob was mit der letzten Schlacht wird. Auf jeden Fall war Tonsteine Scherben ein extrem inspirierendes Erlebnis für mich Anfang der 80er Jahre, als ich das erste Mal gehört habe, so als 15-Jähriger irgendwie.
Da warst du eigentlich schon fast 10 Jahre alt.
Da warst du schon uralt, ja, und es war eigentlich aus dem Westen.
Aber ja, es kam aus dem Westen und die Texte passten aber auf unsere Situation wie Arsch auf dem Eimer.
Ja, irgendwie sicherlich, heute würde man über manches anders reflektieren.
Ja.
Die Kapitalisten, die Polizisten.
Ja.
Aber
Der
aufrührerische Gestus war natürlich, der war großartig.
Ja, und es war eine Initialzündung für uns.
Ja, genau.
Ja, also wir haben eine Stunde Zeit und die Texte aus Macht aus dem Stadtgurkensalat sind alle etwas länger. Deswegen wird es heute keine Hörprobe geben, aber das lässt sich ja im Buch nachlesen. Und wir werden heute auch nicht im klassischen Sinn eben nur über dieses eine Buch sprechen, sondern wir wollen uns eher mit unseren subjektiven Leseerfahrungen beschäftigen, uns darüber austauschen. Wir haben alle drei eine ganze Reihe Bücher gelesen, die das Coming of Age thematisieren, insbesondere solche, in denen es um dieses Lebensgefühl geht, ob man das nun so als das der unangepassten Jugend definieren und rubrizieren will. Das sei mal dahingestellt. Welche Lektüre-Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Also positive, negative könnt ihr auch sagen. Aber was hat euch denn so in den letzten Jahren besonders beeindruckt? Und ich rede da nicht von Jana Hensel und den Zonenkindern, die ja eher euch dazu angetrieben und motiviert haben, was dagegen zu setzen.
Ja.
Ich strich noch mal übers FDJ-Hemd, bevor ich es über den Stuhl legte und solchen Mist. was sie da verzapft hat, das ist halt lange her. Und es gibt sehr viele neuere Bücher, die nicht unbedingt alle besser sind, aber es gibt auch eine ganze Reihe gute Bücher. Also mir fällt da spontan Clemens Meyer als Wir träumten ein.
Ja, also klar, wir reden über Literatur natürlich, die unsere Lebenszeit umfasst, ne? Vor allen Dingen dieses Jahrzehnt der 80er und alles, was danach gekommen ist. Literatur spricht dann eben unter anderem dann besonders an, oder mir geht es so, wenn ich mich wiederfinden kann, und das meine ich jetzt nicht unbedingt biografisch, sondern auch mit einem Lebensgefühl, mit einer Emotion. Ja. Und klar, was wir als Defizit noch beklagt haben, als wir uns an die Texte gesetzt haben, als wir angefangen haben, uns mit unserem eigenen Buch auseinanderzusetzen, das existiert so heute nicht mehr. Ich glaube, man könnte sogar so weit gehen und könnte sich die Frage stellen, ist die DDR auserzählt? Ja, es ist ja wirklich viel geschrieben worden, es ist viel erschienen. Schon bevor wir das Buch gemacht haben, gab es für mich wegweisende Auseinandersetzungen mit dem letzten Jahrzehnt der DDR, wie Thomas Brusig, Helden wie wir, ein wunderbarer Schelmenroman,
ja,
der sicherlich aus einer ironisch-sarkastischen Perspektive, ja, was ganz anderes beschreibt, das ist Literatur. Ja, ja. Das ist nicht das, was wir gemacht haben, also eher Memoiren schreiben, autobiografisch sich an was abarbeiten. Aber natürlich sind in allen diesen Büchern, die in den letzten Jahren da erschienen sind, gibt's immer auch autobiografische Momente, finde ich. Also du sagst Clemens Mayer, ja, ganz klar, der erzählt über eine Jugend in den späten 80er Jahren in der DDR und dann in den frühen 90er Jahren in Leipzig, in seiner Heimatstadt, in einem Milieu, wo man sofort spürt beim Lesen, da kennt er sich aus. Ja. Also der hat über die Wendekinder geschrieben. Über die Wendekinder gibt es eine Menge andere Sachen. Was fällt einem da ein? Klar, Peter Richter, 89, 90, ja, 2015 erschienen.
Und Blühende Landschaften.
Ja, aber 89, 90, ne, dieselbe Geschichte quasi in Dresden nach dem Buch 2015. Da habe ich so gedacht, okay, das ist vielleicht jetzt der letzte Roman, der zu diesem Thema erscheint, ja, und vielleicht auch der letzte Roman, den ich dazu lesen muss. Vorher war schon Uwe Tellkamp erschienen, Der Turm, ne, erzählt über das Bildungsbürgertum im letzten Jahrzehnt der DDR in der Auseinandersetzung mit der Situation um 89 herum. Klar, Jana Hensel hat einen eigenen Beitrag, da kann man unterschiedlich drüber reflektieren, welche Berechtigung der hat, warum sie das so geschrieben hat und so weiter, aber dieses Buch gehört auf jeden Fall dazu.
Ja, na klar.
Ich denke natürlich auch an jemanden wie Ingo Schulze, ja, Simple Stories, auch ein ganz wichtiges Buch, für das diesen Zeitraum umfasst hat, den wir ja so selber auch nicht abgedeckt haben. Unser Buch endet 1989, ja. Und es gibt eine Menge Autoren, die einen ganz unterschiedlich beeindruckt haben, glaube ich, in den letzten Jahren, die dann weitererzählt haben. Was wir nicht gemacht haben, was wir vielleicht noch tun werden irgendwann.
Das wäre noch zu klären. Vielleicht nicht mehr in der Konstellation, weil, glaube ich, bei einigen der Mitautoren die Luft einfach schon raus ist. Aber vielleicht kriegt man sie ja doch noch mal so weit. Also zu erzählen gäbe es noch einiges. Und ich wollte noch mal ganz kurz auf Thomas Brosig zurückkommen. Also wir waren alle noch viel zu sehr verhaftet in unseren eigenen Geschichten, um so reflektiert und auch so satirisch sozusagen über das Thema zu sprechen. Das liegt mir eigentlich sehr nah, aber ich habe selber festgestellt für mich, dass ich da noch viel zu sehr dran zu kauen hatte an diesen Geschichten, die wir erlebt haben. Deswegen fehlte mir da auch der Abstand, um tatsächlich so drüber zu stehen.
Darüber kann ich natürlich ein bisschen anders reflektieren, ja, weil ich diese Hafterfahrungen nicht gemacht, ja, habe, die du, ja, machen musstest. Ne? Meine Auseinandersetzungen waren mit dem System, waren, man könnte sagen, schwächer. Ja, haben natürlich meinen Lebensweg trotzdem in einer ähnlichen Art und Weise geprägt. Also ich kann nur sagen, als Thomas Brosig, das kam 95 raus, glaube ich. Das habe ich gelesen und da habe ich, ja, tagelang auf dem Bett gelegen und gelacht.
Ja.
Ja. Also, und dieses Lachen war befreiend.
Ja,
dieses Lachen natürlich war echt befreiend, klar, weil er führte eine kleinbürgerlich spießige Stasi-Familie vor und einen sexuell verklemmten Helden, der da beschrieb, wie er mit seinem übergroßen Schwanz die Mauer geöffnet hatte, ja, und so. Und das war natürlich, und arbeitete sich zugleich an Christa Wolf als Übermutter der DDR-Literatur, ja, und ähnlichem. Also er räumte einfach ab.
Ja.
Ja. Und das hatte für mich irgendwie was Befreiendes.
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Also deswegen,
ja,
konnte ich damit sehr, sehr viel anfangen. Mit Brosigs späteren Büchern ist mir das nicht so gut
gelungen, muss ich sagen. Hm. Zur selben Zeit kam auch Sonnenallee in die Kinos. Das war nun jetzt ein anderes Medium, ein Film. Der ging ja ähnlich albern sozusagen.
Für den Brosig das Drehbuch geschrieben hat.
Ja, ja, stimmt. Der ging ja ähnlich albern sozusagen mit der DDR ins Gericht. Das hatte was sehr Befreiendes, hat aber am Ende sozusagen nicht wirklich viel über die DDR erzählt.
Das ist sicherlich
so. Also das ist so eine, ich bin jetzt auch kein, ich fühle mich jetzt auch nicht berufen, die ganze Zeit irgendwie was über die DDR erzählen zu wollen, wie es denn wirklich war und so weiter. Das ist ja alles eine subjektive Geschichte.
Genau.
Meine Erfahrung ist eben nur eine unter Tausenden und Abertausenden.
Genau, es geht ja gar nicht darum, dass wir uns jetzt zum Anwalt
Nein,
der Literatur Willen machen wollen, sondern wir sprechen über unsere Leseerfahrung und was dem einen gefällt, muss dem anderen von uns ja nicht gefallen.
Obwohl sich natürlich viele Dinge immer widerspiegeln und immer wieder auftauchen. Also wenn ich mir von den genannten Büchern überlege, wie oft da zum Beispiel die Erfahrung Wehrerziehungslager und Armee vorkommt. Das ist in fast jedem dieser Bücher irgendwie drin. Ja.
In denen der Männer.
Also in denen der Männer, ja. Genau. Es gibt gar nicht so viele, tatsächlich gar nicht so viele Frauen.
Schade, ne? Sehr schade, ja.
Also so jedenfalls Ich habe sie noch nicht wahrgenommen. Ja. Vielleicht gibt sie, ich habe sie auf jeden Fall noch nicht wahrgenommen. Ja. Würde ich mich über jeden Tipp freuen.
Ja.
So. Aber was ich inzwischen natürlich spannender finde, sind alle diejenigen, die, sagen wir mal, über dieses Datum 89 natürlich hinausgeschrieben haben. Mhm. Da gibt es für mich diejenigen, die, sagen wir mal, diese kurze Phase der Anarchie, die wir auch alle doch sehr genossen haben, 1989, 90 oder der scheinbaren Anarchie, beschreiben und einfangen. Ne, da gehört natürlich Clemens Mayer dazu oder
ganz neu jetzt Lutz Seiler, also
Lutz mit Seiler Stern 111. Lutz Seiler hat mit seinen beiden Büchern Crusoe und Stern 111 quasi diese ganze Zeitspanne abgedeckt. Ja, und in, wie ich finde, großartiger Art und Weise. Ja, also Lutz Seiler war für mich, und es erschien 2019, ne, glaube ich, der Stern 111. Ja.
Ja.
Das war eines der besten Lesererlebnisse der letzten Jahre.
Also ich fand Stern 111 noch stärker als Crusoe. Crusoe ist vielleicht poetischer geschrieben, aber so von dem Lebensgefühl her war mir das, was der in seiner elterlichen Wohnung erlebt, also der Protagonist, und dann in Berlin in der Assel, die hat es ja wirklich gegeben. Also es ist auch ein Stück weit dokumentarische Literatur, wobei Lutz Seiler das natürlich mit literarischer Perfektion umsetzt. Und man kann das oft gar nicht so gut erfinden, wie es im Leben wirklich war, also was er erlebt hat. Und er schöpft ja daraus auch. Und das ist absolut überzeugend. Das ist nicht irgendwie nur Form und so Gefühl, sondern es ist wirklich eine Geschichte, die da erzählt wird und relativ stringent sogar. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Markenzeichen guter Literatur, aber es, also man kann ihm da sehr gut folgen.
Mir ging es da genauso, ja, weil ich fand auch tatsächlich zum einen diese vergleichsweise minutiösen Schilderungen der Situation, insbesondere in Stern 111, das also noch viel stärker am tatsächlichen realen Geschehen dran ist als vielleicht Crusoe. Crusoe entwirft ja eigentlich so wie könnte man das sagen, die Fiktion einer inneren Emigration in der DDR so ein bisschen.
Und das Hiddensee ist fast so ein fiktives Hiddensee, obwohl es das gar nicht gewesen sein wird.
Nee, das ist ja authentisch. Also
aber da war nicht jeder.
Die Kneipe, von der da erzählt der Klausner, die hat es gegeben. Und natürlich hat es auch die Menschen gegeben, die dort sozusagen das als, ja, als Zufluchtsort gewählt haben in der DDR. Natürlich ein fragiler Zufluchtsort, ne, überwacht von Grenztruppen und Staatssicherheit. Damit die Leute nicht durch die Ostsee schwimmen, das ist ja das wesentliche Thema bei Crusoe auch, die Menschen, die flüchten wollen, die aber irgendwie, denen ein anderes Angebot gemacht wird von den Protagonisten da auf der Insel. Ja, aber Stern 111 ist natürlich wirklich, das ist, da kann ich sagen, ey, genau so habe ich es auch erlebt, ja. Das habe ich gesehen. Ne? Du hast die Assel hat's gegeben, klar. Ja, in der Oranienburger Straße. Ne? Da waren wir irgendwie alle mal drin. Ja? So, aber es ist eben trotzdem natürlich Literatur und es ist poetisch, poetisch insbesondere in der Sprache, weil Seiler natürlich als Lyriker da auch ein tolles Fundament dafür hat. Aber auch in der Auseinandersetzung, da geht es ja um viele Themen, ne? Um den Wunsch, Künstlerpersönlichkeit zu sein, selbst schaffen zu sein.
Das macht er ja auch ganz selbstkritisch. Also erste Versuche und so, das hat er auch, das entbehrt auch nicht einer gewissen leisen Ironie. Und das ist sehr angenehm.
Ja, also gehört auf jeden Fall. Ich habe vorhin gesagt, als ich 2015 89, 90 von Peter Richter gelesen hatte, habe ich gedacht, jetzt ist es mal gut mit Wenderomanen und so, ist eigentlich auserzählt. Gibt es da noch irgendwas Neues? Und tatsächlich gibt es eben immer mal wieder wirklich was überraschend Neues. Auch wenn das Sujet dasselbe ist, kann man eben doch auf ganz andere Art und Weise noch darüber erzählen. Und das fand ich bei Lutz Seiler ziemlich stark.
Ich wollte noch mal auf paar Bücher zurückkommen, die eher in den Bereich der dokumentarischen Literatur gehen und weniger sozusagen in die fiktional, also es ist ja nicht fiktional, also ne, aber es ist natürlich eher Hochliteratur und
was bitte ist Hochliteratur?
Ja, darüber können wir natürlich jetzt auch diskutieren, ist mir aber die Zeit zu schade. Ich möchte, also für mich als einer der Autoren von Macht das im Stadt Gurkensalat ist das 2016 erschienene Buch Düsterbusch City Lights von Alexander Kühne ein Buch gewesen, was mir sehr nahe gegangen ist, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, was eher so in die Richtung geht, in der wir selber irgendwie gearbeitet haben. Ja, da werden Dinge beschrieben, die tatsächlich stattgefunden haben, ohne große Schnörkel und es macht dennoch Spaß, das Buch zu lesen. Es holt einen relativ schnell ab und man ist mittendrin in der Atmosphäre irgendwie einer völlig verschnarchten Provinz, in der sozusagen der Protagonist versucht, sozusagen eine Dorfkneipe quasi zu einem Club zu machen und Leute aus der ganzen Republik sozusagen ranzuholen, auch aus West-Berlin. Das ist so der große Coup, dann irgendwelche Bands aus West-Berlin ranzuholen. Das fand ich persönlich ziemlich cool. Alexander Kühne ist auch so eher mein Jahrgang. Und wie gesagt, was ich sehr schön fand, war, dass es relativ schnörkellos erzählt war, ohne großes Schichi, sage ich jetzt mal. Es gibt seit diesem Jahr gibt's eine Fortsetzung, die heißt Kummer im Westen. Die macht im Grunde genommen genau das, was wir eben nicht geschafft haben, weiterzumachen und im Prinzip über diese Wendesituation hinaus zu schreiben, Währungsunion, diese ganzen Einschnitte, die es dann gegeben hat, auch dieses Machtvakuum, was es im Osten gegeben hat, in dem relativ viel möglich war und vor allen Dingen Illusionen waren da möglich, die sich dann relativ schnell sozusagen in Luft aufgelöst haben. Es flacht für mich leider so zum Ende hin ein bisschen ab, also weil der Titel Kummer im Westen, also der Protagonist, muss man dazu sagen, heißt Anton Kummer und insofern heißt das Buch Kummer im Westen, aber ich finde, es ist ein sehr programmatischer Titel, der, ja, ich weiß nicht, so im letzten Teil fand ich das ein bisschen enttäuschend, also weil es passiert dann doch nicht so wahnsinnig viel, das kann natürlich einfach auch mit dem Erleben des Autors zu tun haben. Ich habe mir da ein bisschen mehr versprochen.
Kann ich im Prinzip so teilen.
Ja.
Seilers Bücher sind auch autobiografisch.
Ja.
Ja? Und Kühne macht das auch. Ne?
Ja.
Er hat natürlich bezogen auf das letzte Jahrzehnt der DDR da in seinem Nest bei Cottbus irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wie die versuchen, eine Gegenwelt aufzubauen. Eine Gegenwelt, in dem sie ihren eigenen Club gründen und den mit einer Musik ausfüllen, die es so woanders nicht gibt oder die keinen Ort findet,
der
oder nicht so viele Orte. Ja. Also das ist so ein Underground-Feeling.
Ja.
Das ist eine Gegenwelt und Underground. Ja.
Ja. Aber in der Gegenwelt habe ich mich immer wohl gefühlt.
Eben genau, da fühlen wir uns wohl,
ja,
das
genau.
Finden wir gut. Ja.
Ja.
So, das wünschen wir uns wahrscheinlich auch nach wie vor. Immer
sehr gern.
Dass es sowas geben möge zu allen Zeiten und unter allen Systemen. Und klar, der Fortsetzungsroman ging mir genauso. Ich fand auch, dass das abflachte, aber auch deshalb, weil so wenig jenseits der Person erzählt wurde.
Mhm.
Also es ist sehr auf den Protagonisten und dessen Erleben konzentriert und es ist auch so, tja, es kommt dann auch die typische Liebesgeschichte, die es übrigens in erstaunlicher Weise auch in vielen dieser Wenderomane gibt. Also auch bei Seiler geht es natürlich, in Stern 111 geht es um eine scheiternde Liebesbeziehung nach der Wende und so. Ja, also es ist vielleicht gehört das einfach in ein gutes Buch rein, keine Ahnung.
Vielleicht.
Oder vielleicht gehört das zu jeder autobiografischen Erzählung dazu. Ja. Aber da fand ich auch Kühne, fand ich dann in dem zweiten Buch nicht mehr so stark.
Schade.
Das erste Buch, muss ich sagen, Düsterbusch City Light, ist für mich eine der Leseempfehlungen,
wenn es
um die Zeit der DDR in der Provinz
geht. In der Provinz geht.
Ja. Und das hat natürlich Parallelen zu unserem Buch. Das
eindeutig.
Also sehr zu empfehlen ist auch der Film vom MDR, Lugau City Lights heißt der, glaube ich, ist auf YouTube zu sehen. Und da geht es um Alexander Kühne und seine realen Freunde, die gekommen sind. Und da wird auch ganz klar, vor dem Ende der DDR war das diese Gegenwelt. Und was den Protagonisten im Roman so sympathisch macht, ist ja, er ist ein kleiner Aufschneider, aber er ist unter eine Großfresse, wenn man das so lax sagen will. Und er scheitert immer wieder an seinen großmöglichen Plänen. Und das macht ihn sympathisch. Also er ist jetzt nicht der Überflieger. Und in der Wirklichkeit hat er tatsächlich der Unscheinbare, so wie vielleicht Flake bei Rammstein nicht die Lichtgestalt auf der Bühne ist, aber das Ganze zusammenhält, so hat er eben die ganzen Bands rangeholt und das hat er dann auch nach der Wende versucht Und das hat dann eben nicht mehr funktioniert, weil es plötzlich überall solche Möglichkeiten gab. Man konnte eben einfach nach Köln fahren oder meinetwegen nach London, um sich ein Konzert von Sham 69 anzugucken und anzuhören. Und vorher musste man halt nach Lugau oder nach Düsterbusch, um was zu erleben, weil dort weit und breit nichts los war zu Ostzeiten.
Ja.
Und da war das wirklich eine Oase. Und klar, das erste Buch ist großartig und das zweite reicht halt nicht ganz ran.
Ja gut, wir müssen das jetzt nicht...
Nein, darum geht's ja gar nicht. Also ja, Blick aber, auf die Uhr, wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde.
Aber auch da muss man nochmal sagen, also Düsterbusch Cityline ist wirklich, das ist... Wer was über die DDR-Provinz erfahren will, der sollte es gelesen haben.
Ja.
Ja. Und wer auch was darüber erfahren will, was trotz der eingeschränkten Möglichkeiten in der Erziehungsdiktatur an, wenn man Willen hatte, wenn man etwas wollte, trotzdem immer noch zu erreichen war. Ja. Dafür ist das ein sehr schönes Beispiel, auch eben in dieser Form von Authentizität. Ja. Und er erzählt natürlich auch Dinge, die, wer involviert war, dann auch wiederfinden kann.
Ja.
Also er erzählt ja über Bands, die wir alle gesehen haben, zum Beispiel, auch wenn er ihnen andere Namen
gibt. Ja, ja, also natürlich.
Das Schönste, was ich in dem Buch gefunden habe, kommt übrigens in beiden Büchern vor. Es gibt eine Ostberliner Punkband, die heißt Die Nörgler.
Mhm.
Und Die Nörgler, da weiß natürlich, die hat es so nicht gegeben, aber jeder weiß, welche Band damit gemeint ist. Ja. Und das lösen wir jetzt nicht auf.
Naja, das weiß er. Kriegt man ja mit. Ja, ich denke, wir machen vielleicht noch mal eine Musik und dann reden wir noch mal über Texte, die nach 1990 entstanden sind und wo es um Reibungsflächen und die Gesellschaft geht. Wir verzichten an dieser Stelle auf das Abspielen des Titels, sparen die GEMA-Gebühren, die dann Schriftstellern zugutekommen. Ja, wenn wir mal auf die Bücher schauen, die in den letzten Jahren erschienen sind, da denke ich an Manja Prekels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, oder an das Buch von Lukas Rietschel, helft mir mal schnell mit dem Titel.
Mit der Faust in die Welt schlagen.
Ja, also vielleicht reden wir einfach noch mal über Bücher, die in jüngster Zeit, in jüngerer Zeit erschienen sind. Oder wollen wir noch einen Satz zu Weimar sagen, zu unseren Erfahrungen mit der Stadt? Es gibt ja da auch noch literarische Dinge, über die man reden könnte. Also
es gibt mit Sicherheit noch was man über Weimar erzählen könnte, auch mit der Perspektive, die hier wir jetzt die ganze Sendung aufgemacht haben.
Darum geht's ja.
Ganz klar sind mit Sicherheit die 80er Jahre für Weimar auch noch nicht auserzählt. Ja, vielleicht ist so DDR-Geschichte auserzählt, aber was Ortsspezifisches oder auch diese Wendephase in der DDR, die einzige, die mir dazu einfällt, ist Anna-Maria Hüniger.
Andrea Hanna Hüniger.
Das Paradies,
ja.
Die erstaunlicherweise, was mir erst später klar geworden ist, ihr Buch quasi zeitgleich geschrieben hat, als wir am Gurkensalat gearbeitet haben, die aber quasi die Phase unmittelbar, das Aufwachsen unmittelbar nach der Wende oder in der Wende erzählt, ja, in Weimar und dann ganz spezifisch nochmal in Weimar West, also in einem Plattenbaugebiet.
Ja.
Ne? Und die aber mehr so eine Geschichte von Wende verlieren ja auch erzählt. Also so empfand ich das. Die jetzt vielleicht literarisch nicht ganz so stark ist, aber ich fand, dass das Thema wichtig ist, darüber zu berichten, dass es eben auch in einer Stadt wie Weimar, die ja immer sehr diesen Kulturnimbus hat und wo immer hochkulturelle Fragestellungen immer ganz oben anstehen und wo auch in den literarischen Verarbeitungen der Weimarer Geschichte der letzten 200 Jahre, könnte man sagen, selten der Blick von unten irgendwie kommt.
Ja.
Hier kam ein Blick von unten und deswegen fand ich das Buch wichtig und gut. Ja. Und könnte mir vorstellen, dass es da noch ganz andere Geschichten in unserer Stadt zu erzählen gibt, auf die wir bisher noch nicht gestoßen sind, die wir noch nicht wahrgenommen haben. Da sind wir auch bei Autoren, die wir schon erwähnt haben, also Clemens Mayer zum Beispiel, kann aus meiner Sicht auch so gut erzählen, also das ist so gut, weil es eben von unten erzählt ist, weil es den Alltag der normalen, in Anführungszeichen, normalen Menschen berichtet.
Ja, und wenn er über Wach- und Schließgesellschaften schreibt, dann weiß der, worum es geht.
Da geht es nicht um das Bildungsbürgertum, wie bei Telkamp irgendwie abgehoben, sondern da geht es um das, was basic ist. Ja. Und genau das habe ich auch wiedergefunden in den beiden Büchern, die du jetzt schon angesprochen hast, nämlich Manja Prekels. Da ist es aber vor allen Dingen natürlich so, es ist letztlich auch so eine Wende-Nachwende-Erzählung.
Ja, es ist.
Aus der brandenburgischen Provinz. aus den Verwerfungen, die es dort gegeben hat. Insbesondere natürlich mit den jugendkulturellen Entwicklungen, mit Blick auf auch auf, ja, wie könnte man sagen, eine Nazifizierung weiter Teile der
Brandenburg. Ja, natürlich. Des Ostens überhaupt, ganz speziell natürlich Brandenburg.
Die sie problematisiert.
Ja.
Und dasselbe Thema greift für mich Lukas Rietschel auf.
Ja.
Aber er erzählt später.
Ja, er ist in 2000er Jahren.
Deutlich jünger.
Er ist deutlich jünger. Und ich muss sagen, also das ist für mich keine DDR-Geschichte mehr. Das ist,
Das ist deutsche Geschichte.
Das ist deutsche Geschichte.
Die und halt einfach nur in den neuen Bundesländern spielt.
Ja, die in den neuen Bundesländern spielt. Das ist Peter in der Lausitz.
Ne? Ja.
Und für mich ist es eines der stärksten Bücher der letzten Jahre.
Ja, also mich hat es auch vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man was über Lebensgefühl von jungen Leuten heute erfahren will, das Buch ist jetzt noch nicht so alt, das ist von 2018, 2 Jahre alt, dann kann man Lukas Rietschel nur empfehlen. Das ist in, ich weiß gar nicht, wie man es am besten ausdrückt. Also es ist schonungslos. Es beschreibt eine unglaubliche Tristesse in der Provinz. Ja, es ist eigentlich auch ein Buch über Verlierer, wenn man so will.
Ja, es ist ein Buch über Verlierer, aber es ist auch ein Stück Coming-of-Age-Roman. Es wird ja die Geschichte zweier Brüder erzählt, wie die dort eben in der sächsischen Provinz groß werden, nach 2000. Wie sie zum einen damit klarkommen müssen, wie bestimmte Prägungen, auch dann in dem Falle DDR-Prägungen, ihre Großeltern und ihre Eltern noch beeinflussen, diese Generationen, aber wie eigentlich auch das, was sie erleben, was ihren Alltag nach 2000 ausmacht, unter den Bedingungen dort, abgefragtes Industrierevier und so weiter, wie sie das auf bestimmte Wege führt. Und da werden eben Themen für mich berührt, die ich total aktuell finde.
Ja.
Da geht es natürlich geht es um die Spaltung in rechts und links.
Ja, Abdriften nach rechts.
Ja. Aber eben auch, was es mit den Leuten macht, wenn sie keine Perspektive haben.
Ja.
Und das finde ich jetzt ist kein DDR-Phänomen, vielleicht ist es noch nicht mal ein ostdeutsches Phänomen.
Das könnte auch irgendwo in Köln oder woanders spielen.
Und er hat das besser gefasst, als vieles andere, was ich dazu gelesen habe. Also da gibt es so eine Szene, die hat mich schwer beeindruckt. Da beschreibt er, wie einer der beiden Jungs ein Garagentor seiner Schule bemalen will. Oder bemalen soll. Und alle malen was Schönes und eine Sonne und dieses und jenes. Und er will einen Vulkan malen für seinen Bruder. Ja, der Vulkan ist braun und sprüht Feuer und sieht irgendwie nicht so aus, wie sozusagen die Lehrer und die anderen Mitschüler sich das vorgestellt hatten, wie ein schönes Wandbild eben. Ja. Und wie dieser Junge dazu gebracht wird, dass er es freigibt, dass das übermalt wird. Also wie er erst unverstanden ist von allen Beteiligten, durchaus mit einem freundlichen Gestus. Ja. Und dann genötigt wird zu sagen, ihr könnt das übermalen. Das ist für mich so eine ganz eindrückliche Szene gewesen, wo ich gesagt habe, genau so. Ja, so werden Menschen dahin gebracht, dass sie ihre Individualität nicht zeigen können, dass sie auf so eine Verliererspur gebracht werden.
Und das kennen wir.
Und das aus lauter gutem Willen trotzdem.
Ja.
Und das kennen wir. Und deswegen finde ich dieses Buch so stark.
Ja,
also ich denke, bei Manja Prekels ist es vor allen Dingen auch diese Entstehungsphase, also man fragt sich ja oft, oder die Frage wird oft gestellt in öffentlichen Diskursen, woher kommt das denn, dass es da plötzlich so viele Neonazis gibt? Ne? Und sie beschreibt das sehr gut, also wie sie in Zedenik aufgewachsen, dort mit den Jugendlichen, den Altersgenossinnen und Genossen aufwächst und auch mit denen existieren muss. Man kann da nicht weg. Also man könnte jetzt vielleicht nach Berlin ziehen, aber das sind ja noch Jugendliche, die haben noch keine Ausbildung, die haben noch nicht mal die Schule abgeschlossen. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die Ansagen machen. Das ist ja bei Lukas Rietschel auch so. Man hat Freunde, mit denen man aufwächst von klein auf und dann bricht man da entweder aus oder man kommt mit denen klar. Und dort geht es halt in beiden Fällen in die rechte Ecke, bei Manja Prekels nicht, sie setzt sich davon ab. Aber da gibt es so eindrucksvolle Passagen auch, dass die dann überlegen, wie sie nach Hause gehen, ohne dass sie verprügelt oder mit Steinen beschmissen werden.
Ja, das sind Szenen, die erinnern mich natürlich ganz stark an die ganz frühen 90er Jahre. Das gab es hier ja auch. Das haben wir hier ja auch erlebt. Aber das für mich Verblüffende oder Erschreckende ist, dass das im Grunde genommen eigentlich immer weitergeht. Ja. Dass das immer wieder junge Leute diese Erfahrungen machen.
Ja, also ich fand das Buch auch beeindruckend und schockierend. Ja, es hat natürlich auch was damit zu tun, dass auch hier, das ist ja stark autobiografisch, mhm. ja, und viele Geschehnisse, die da geschildert werden, haben ja tatsächlich in Brandenburg so stattgefunden. Insofern ist natürlich klar, das geht auch in eine bestimmte Richtung, sozusagen die autobiografischen Erlebnisse geben die Erzählrichtung vor. Ja.
Ja.
Insofern ist es für mich nicht ganz so dann wiederum literarisch beeindruckend, sage ich jetzt mal tatsächlich, wie Lukas Rietschel, der ja viel virtuoser mit seinen Figuren umgeht,
ja.
der den Leser auch ein gutes Stück lang aufs Glatteis führt, wie sich die Jungs tatsächlich entwickeln, ja. Das damit natürlich auch die Spannung steigert. Ja. Also Manja Prickelt ist für mich stärker wieder dokumentarische.
Ja, das stimmt. Und ja? er ist eher wieder viel literarischer unterwegs.
Er erzählt sozusagen viel stärker über das, was da tatsächlich passiert ist. Das ist ja auch eine Reflexion auf das Geschehen. Er hat das ja auch selber als Autor beschrieben. Er hat gesagt, also als Pegida kam und so weiter, da habe ich gedacht, ich müsste jetzt mal mich dazu äußern, wie sich das entwickelt hat.
Ja.
Ne? Übrigens da auch aus einem interessanten auch familiären Background, ja, so, auch nicht sozusagen so bildungsbürgerlich geprägt oder irgendwas, sondern ähnlich wie Clemens Meyer, sich als 16-Jähriger erst fürs Lesen interessiert und so weiter. Und dann schreibt er mit 26, schreibt er so ein Buch.
Ja.
Das finde ich ja so extrem beeindruckend.
Also mich hat es sehr beeindruckt, also auch vor allen Dingen aufgrund der Jugend des Autors.
Obwohl man jetzt natürlich, das ist auch ein bisschen unangemessen, ne, wenn wir uns hier so als mittelalte Männer über
das Auto. Ja, gut, okay, dann ziehe ich zurück.
Ja, also wir sind am Ende der Sendung. Wir haben noch 2 Minuten. Wir spielen noch mal eine Musik zum Schluss. Danke, dass ihr da wart.
Ja, gern geschehen.
Und gern. Ja, bis zum nächsten Mal, sagen Jens Kirsten.
Holm Kirsten.
Und Rüdiger Haufe.
Tschüss. Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Jeden ersten Dienstag im Monat. 22 Uhr.